Ach, schön bei euch zu sein. Wir hatten heute sehr tolle Workshops und Sabrina hat schon einen bombastischen Workshop gemacht über Gebetsleitung, Fürbitte. Und da hat eine Person gesagt, ja, wie Fürbitte? Ich dachte, ihr macht gar keine Fürbitte bei euch. Weil die letzten beiden Tage habe ich nur darüber gesprochen, was heißt bei Gott zu sein, ihn zu genießen. Und ich habe darüber gesprochen, dass wir ein Gebetsparadigma brauchen, was nicht Arbeit ist, nicht Pflicht ist, nicht irgendwie wir müssen was tun und schaffen, sondern wir sind da vor Gott, genießen Gott. Wir schauen ihn an, beten ihn an. Und ich denke, gerade gestern Abend war für viele von uns ein sehr, sehr intensiver Abend. Aber ich muss dieses Gerücht berichtigen, wir lieben Fürbitte. Wir lieben Fürbitte. Wir lieben Fürbitte sogar so sehr, dass wir gesagt haben, wir machen einen zweiten Gebetsraum auf. Wir haben so einen Gebetsraum, der hauptsächlich für Lobpreis und Dasein und Gottes Gegenwart genießen ist. Und wir machen jetzt auch einen zweiten Gebetsraum auf im Keller. Den nennen wir Boilerraum. Und da wollen wir einfach so rund um die Uhr, 168 Stunden, jede Woche immer Fürbitte haben. Dass einfach richtig was geht. Wir lieben Fürbitte. Aber das, was wir hier betonen, ist Fürbitte aus einer Intimität, aus einer Nähe zu Gott, aus einer Gemeinschaft mit ihm, aus ihm genießen heraus, aus nahen seinem Herzen sein, aus zu wissen, wer wir sind und daraus mit ihm zu fließen. Und vielleicht kennen einige von euch diesen Vers in Jesaja 62, die richtigen Fürbitte unter euch kennen den jetzt gleich. Ja? Jesaja 62, gibt es eine Stelle, heißt, dass Gott Wächter auf die Mauer ruft, die Tag und Nacht nicht schweigen, die sich keine Ruhe gönnen und dem Herrn keine Ruhe gönnen, bis er erfüllt, für was sie beten. Kennt denn jemand den Vers? Ich nenne ihn, das ist so der klassische Fürbitter-Burnout-Vers. Oder? Gönn dir keine Ruhe. Was traust du dich aufzuhören zu beten? Und ich kenne viele, und ich habe die Geschichte selber durchgemacht, dass man in so ein Fürbitter-Komplex kommt. Und wir lesen den Vers in Johannes 15 irgendwie falsch. Da steht, getrennt von ihm können wir nichts tun. Und wir lesen irgendwie, getrennt von uns kann er nichts tun. Wenn wir nicht beten, wenn wir es ihm nicht bringen, wenn wir es ihm machen, der arme Herr ist aufgeschmissen. Er braucht uns. Aber die Botschaft, die wir haben an diesem Wochenende, ist für euch auch, Gott hat dich nicht geschaffen als ein Diener. Weil seien wir mal ehrlich, hätte er einen Diener gebraucht, hätte er einen Engel gemacht, nicht dich. Die sind größer, stärker, schlauer, schneller. Hätte er einen Diener gebraucht, hätte er noch mehr Engel gemacht. Dich hat er nicht gemacht, damit du einfach nur sein Diener bist. Er hat dich gemacht als ein Gegenüber, als ein Liebhaber, als ein Partner. Und auch Fürbitte ist Partnerschaft mit Gott. Und wenn man Jesaja 62 aufmerksam liest, dann sieht man, oh, bevor das da losgeht mit Tag und Nacht und unablässig und gönn dir keine Ruhe und gib Gas ohne Ende, steht da, dass Gott sagt, ich nenne mein Volk mit einem neuen Namen und der neue Name ist, ich nenne dich Hefzibah, ich habe Gefallen an dir, ich genieße dich, ich freue mich an dir, du bist meine Wonne. Und wie der Bräutigam sich freut an der Braut, so freut sich dein Gott an dir und dann kommt, und auf deine Mauern habe ich Wächter bestellt. Die, die Tag und Nacht keine Ruhe geben, die, die Gott erinnern an seine Verheißung, die, die Fürbitte tun, ohne auszubrennen, bis Jerusalem zum Lobpreis ist, also neutestamentlich übersetzt, bis Jesus wiederkommt, die stehen werden bei Tag und Nacht, die nicht ausbrennen werden, sondern rufen und sich keine Ruhe geben, das werden die sein, die wissen, oh, er genießt mich, er liebt mich, er freut sich an mir und er mag mich sogar und er hat Verlangen nach mir. Und deswegen prägen wir so stark, es geht in erster Linie um Sein, um Gott genießen, um vor ihm zu sein. Und daraus wird Fürbitte entstehen. Weil es ist unmöglich, ganz nah am Herzen dessen zu sein, der sein Leben für diese Welt hingegeben hat und nicht seinen Herzschlag irgendwann zu teilen. Es entsteht immer Fürbitte, es entsteht immer Mission, es entsteht immer Aktivität aus der Nähe zu Gott. Aber dann nicht Aktivismus, dann nicht machen, tun und müssen, sondern ein Fließen mit ihm und echte Berufung. Und deswegen, wir lieben Fürbitte. Aus dieser Identität, aus dieser Ruhe, aus diesem Genießen heraus. Und deswegen werde ich heute Abend über Fürbitte sprechen. Ist es gut? Ihr könnt auch nichts dagegen tun. Aber ich fange mal ganz woanders an. Ich fange mal an beim Evangelium von Jesus. Wir haben ja eine frohe Botschaft, oder? Das merkt man nicht unbedingt immer, aber eigentlich haben wir eine gute Nachricht. Und Freude am Herrn. So innerlich. Nee, wir haben eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass Gott Mensch geworden ist in Christus. Also der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, ist 9 Monate im Bauch von Maria und wird dann als Baby geboren und kann gar nichts. Das ist gigantisch, oder? Was für Gott wird Mensch und dann lebt Jesus dieses Leben und er lebt es in einer vollkommenen Weise, erfüllt das Gesetz und die Propheten und zeigt, guck mal, so sieht Menschsein aus. Und ich zeige euch auch, wenn ihr mich seht, seht ihr gleichzeitig, so ist der Vater und ich demonstriere euch das Reich und er heilt die Kranken, weckt die Toten auf, er wirkt Wunder und er erlebt eine Barmherzigkeit und Liebe und Kraft, wie die Welt noch nie gesehen hat. Und er sagt, das ist Leben, das ist wie Gott ist, das ist, was heißt Mensch zu sein. Und plötzlich endet das ganz komisch am Kreuz. Und er hängt dort am Kreuz und die Jünger verstehen es nicht, aber es gehört zum Plan Gottes dazu, dass er dort hängt für deine und meine Schuld und nimmt das alles auf sich und ruft, es ist vollbracht. Und in dem Moment reißt der Tempelvorhang in zwei von oben nach unten, der Weg ist frei, wir können in Gottes Gegenwart kommen. Das ist gute Nachricht. Aber es endet nicht da, weil wenn es da geendet hätte, wäre es noch keine gute Nachricht, weil dieser Jesus ist wirklich gestorben, der war dort tot, mausetot, der wurde begraben. Und dann lag er da im Grab. Und hat gezählt. Ein Tag. Zweiter Tag. Dritter Tag. Und er steht auf von den Toten. Und das war für den Tod so eine neue Erfahrung. Also in Offenbarung 1 heißt es, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Sondern Jesus hat ihn überwältigt und die Schlüssel des Todes und des Totenreiches genommen. Und das war eine neue Erfahrung für den Tod. Er war eher so gewohnt, die Leute sterben, sind da, er hält sie fest und fertig. Und plötzlich muckt da einer auf. Überwältigt ihn und nimmt ihn die Macht. Und die Macht des Todes ist gebrochen für immer. Er ist die Auferstehung, er ist das Leben und er lebt. Und das ist eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht geht weiter, weil er steht dann vor seinen Jüngern. Die können es gar nicht so richtig glauben, fallen nieder, beten ihn an, zweifeln dabei irgendwie. Und er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wisst ihr, was dort steht im Griechischen? Bei dem Wort alle? Alle? Nicht Jesus ist gegeben die meiste Macht. Ein bisschen Macht, viel Macht. Nein, alle Macht. Es gibt kein Armdrücken zwischen Jesus und dem Teufel. Wir haben einen allmächtigen Gott und einen ohnmächtigen Feind. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Sieg? Er ist der Sieger. Er regiert. Er hat alle Macht. Wir haben einen mächtigen Jesus. Das ist eine gute Nachricht. Aber die gute Nachricht ist noch nicht vorbei. Die Jünger waren so begeistert. Oh, er ist wieder auferstanden. Er lebt und unglaublich. Er läuft durch Wände und isst trotzdem Fisch. Und Wahnsinn, Jesus, ist jetzt die Zeit gekommen, wo du die ganze Erde erneuerst? Ist jetzt die Zeit gekommen, wo das Reich aufgerichtet wird hier auf Erden? Jesus sagt, ich gehe nochmal, aber ich komme wieder. Und plötzlich macht er den hier und steigt durch die Wolken. Und was hat er dann gemacht? Er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters, sagt die Bibel. Also die Bibel überliefert nicht genau, wie das gelaufen ist, aber ich stelle mir das so vor, Jesus macht, die Jünger gucken hinterher, er entschwindet irgendwo und dann landet er so im neuen Jerusalem. Der auferstandene Jesus landet dort, läuft hinein in diesen Thronsaal Gottes, alle Engel feiern, die lebendigen Wesen freuen sich, dass sie Augen vorne und hinten haben, sehen sie den Vater, sehen sie, wie der Sohn kommt, ja, freuen sich und Jesus setzt sich auf den Thron. Jetzt gerade in diesem Moment sitzt ein Mensch auf dem höchsten Thron, Jesus, der vollkommen Gott ist. Und das ist gute Nachricht, weil er sitzt dort, hoch erhoben über allem und es heißt, er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes und die ganze Welt hält er zusammen durch das Wort seiner Macht. Und wo sitzt er dort genau? Er sitzt auf dem Thron Gottes. Was ist der Thron Gottes? Der Thron Gottes ist das Zentrum von allem. Das ist von, wo alle Herrschaft ausgeht. Jesaja 40 beschreibt den Thron Gottes so schön. Das heißt, Gott thront über dem Erdkreis. Hoch erhoben über allem. Und er ruft die Sterne, nennt sie mit Namen und er spricht ein Wort und Dinge geschehen. Und dann heißt es, dass alle Nationen der Erde sind vor seinen Augen wie fast gar nichts. Und das heißt, sie sind in seinen Augen wie ein Tropfen im Eimer. Also so die himmlische Perspektive von Deutschland ist so die, ups, das war jetzt Europa. So, ganz Europa mit allen Menschen, allen Problemen, allen Dingen, die dort so an Lasten und Nöten und Herausforderungen und Dingen sind das vor Gott. Gut erkannt. Wie ein Tropfen im Eimer. Er ist der Herr, er thront darüber. Er hat eine Perspektive. Und in Psalm 2 heißt es, dass Gott sitzt auf seinem Thron. Und dann passiert was in Psalm 2. Da passiert, dass die Erde tut sich zusammen, die Mächtigen und Gewaltigen verschwören sich gegen Gott und gehen gegen den gesalbten Jesus und riesige Aufruhr auf der Erde und alles wird ganz schrecklich. Und alle erheben sich, alle Mächte erheben sich gegen Gott und der im Himmel thront, lacht. Oh, wie süß! Guck mal! Da heben sich ja. Und Gott sagt, oh, wie süß! Du lebst nur, weil ich es dir erlaube. Gott ist mächtig. Gott sitzt nicht nervös auf seinem Thron und hofft, das Ding klappt irgendwie. Gott sitzt auf seinem Thron und regiert. Er spricht ein Wort und Dinge geschehen. Niemand kann ihm widerstehen. Er ist Gott. Was immer er tun will im Himmel und auf Erden, was immer ihm gefällt, er macht es einfach. Und Jesus sitzt zu Rechten Gottes, teilt diese Vollmacht des Vaters. Das ist gute Nachricht, oder? Aber es wird noch besser. Oder ich lese mal noch einen Bibelvers vor. Das mache ich so wenig die Tage. Epheser 1. In Epheser 1 wird beschrieben, was dort passiert ist, dass Jesus sich gesetzt hat zu Rechten des Vaters. Er sagt, die Kraft Gottes hat Jesus aus den Toten auferweckt, Vers 20, und ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und er hat alles, hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt eingesetzt über alles. Und ihr wisst, was dieses griechische Wort alles heißt. Jede Macht, jedes Problem, jeder Name, alles ist ihm unterworfen. Glaubt es irgendjemand hier drin? Okay. Die Hälfte. Schon mal gut. Aber es wird noch besser. Weil das ist nicht nur was Jesus betrifft, sondern wenn du heute Abend hier drin sitzt und du bist von neuem geboren, du gehörst zu ihm, dann sagt die Bibel, dass du eine neue Schöpfung bist in Christus. Das heißt, die Neuschöpfung hat begonnen mit dir. Und die Bibel sagt, dass das dieser Weg, den Jesus gegangen ist, dass du ihn auch gegangen bist. Wir gehen das mal ganz kurz durch. Die Bibel sagt, wenn du glaubst an Jesus, wenn du von neuem geboren bist, bist du eine neue Schöpfung, das, was passiert mit dir. Und Paulus sagt in Römer 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde dort. Auf irgendeine mysteriöse Weise, dass wenn du an Jesus glaubst, ist das, was ihm geschehen ist, dort am Kreuz, du bist mit ihm gekreuzigt. Können wir das mal alle sagen? Mitgekreuzigt. Mitgekreuzigt, sagt die Bibel. Aber wir sind nicht nur mitgekreuzigt, sondern die Bibel geht dann weiter in Römer 6 und sagt, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, wir sind nicht nur mit Jesus dort am Kreuz gegangen, wir sind gestorben. Sag mal, mit Christus gestorben. Das heißt, mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben. Das heißt, wir sind tot. Sünde hat keine Macht mehr über uns. Der alte Mensch ist tot. Wir sind befreit. Wir sind im Tod weggestorben. Schön, gell? Der wollte uns haben und schwupps war mal weg. Wir sind unsterblich. Wir werden ewig leben. Wir sind mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben. Und dann sagt Paulus, auch in Römer 6, dass wir in seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Sag mal, mit ihm begraben. Also wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, dann mit ihm begraben in der Taufe. Deswegen tauchen wir die Leute unter. Und wenn wir gut drauf sind, holen wir sie wieder hoch, ne? Also, aber erstmal tauchen wir sie unter. Und was machen wir, wenn wir Menschen unter Wasser tauchen? Ist, sie schaufeln sie ihr, also das ist wie ins Grab und sie gehen da runter. Und die Bibel sagt hier, dass wenn wir, ihr seid mit ihm begraben in der Taufe oder Galater 3, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da passiert was. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben. Und da sind wir verwachsen mit seinem Tod und wir sind haben ihn angezogen. Und dann kommt das nächste. Also wir haben die Leute dann so unter Wasser. Und wenn die Bläschen aufhören, dann holen wir sie wieder hoch. Als was für ein Zeichen. Da geht ein alter Mensch rein, stirbt, wird begraben und da kommt ein neuer Mensch raus. Wir sind mit ihm in ihm auferweckt. Kolosser 2, Vers 12. Ihr seid mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt. Und jetzt sag mal, in ihm auferweckt. Ist irgendjemand was aufgefallen? Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, haben ihn angezogen, sind in ihm auferweckt. Dich gibt's nur noch in Christus. Du bist ein komplett neuer Mensch, du bist in Jesus drin. Es rattert noch, ja? Was will er uns sagen? Wir leben mit ihm, in ihm, ein Auferstehungsleben. Die Kraft, die Jesus aus dem Toten aufweckt, ist jetzt in dir. Und du bist in ihm drin. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Weil Jesus ist ja da nicht hier geblieben, sondern er ist aufgefahren. Wir haben gelesen, ich lese nochmal, Epheser 1. Christus auferweckt von den Toten. Und ist nun zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und dann geht der Text weiter, in Kapitel 2, Vers 6. Und bei Paulus ist es ein Satz, der schreibt immer so Monstersätze, so, wo wir so drei Kapitel draus machen, macht er einen Satz. Und da heißt es dann in Kapitel 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das bedeutet, wenn du von neuem geboren bist, bist du mit ihm gekreuzigt. Du bist mit ihm gestorben. Du bist mit ihm begraben und dort bist du verwachsen mit ihm. Und du kamst so raus als ein neuer Mensch in Christus. Und jetzt bist du mitsitzen in Christus in der Himmelswelt. In Klammer, hoch über jeder Gewalt, Macht, Herrschaft und jedem Namen. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Fürbitte zu tun? Alles. Sabrina hat heute Nachmittag sehr, sehr praktisch gelehrt über Fürbitte und wir können, und es ist auch wichtig, dass wir ganz viel lernen, wie macht man das, was gibt's da für Tools, Praktiken und so weiter, und das ist was ganz wichtig ist. Aber so wichtig ist, wenn wir Fürbitte machen, dass wir da eine gute Theologie dahinter haben und ein großes Bild von Gott und wissen, wer wir sind. Weil Fürbitte ist nichts anderes, als mit Gott zu herrschen. Fürbitte bedeutet, wir sitzen mit ihm auf dem Thron, in Christus, als Gnadengeschenk, herrschen mit ihm und gucken uns das so an. Naja, Europa. Hoch über jeder Macht und Gewalt und Herrschaft und Kraft. Und jetzt beten wir. Was ist Gebet? Jesus hat gelehrt, dass Gebet Übereinstimmung mit Gottes Willen ist, oder? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Gebet bedeutet, oder Fürbitte bedeutet, ich stimme überein mit dem, was Gott tun möchte. Ich komme an sein Herz, ich horche, was will er tun, was liegt auf seinem Herzen, was ist seine Agenda? Und dann entdecke ich das und dann sage ich, oh Gott, das ist so gut, ich will das auch, wie im Himmel, so auf Erden. Fürbitte ist Übereinstimmung, wir herrschen mit ihm. Fürbitte ist nicht nur ein Prinzip, was zwischen uns und Gott gilt, sondern Fürbitte ist ein Prinzip, wie Gott selber in sich funktioniert. Also Gott ist ja so dreieinig irgendwie. Ja, also so versuchen wir das ja zu begreifen. Und in der Dreieinigkeit herrscht dieses Prinzip von Fürbitte. Gott herrscht, regiert durch Fürbitte in sich. Ich will das mal ein bisschen erklären. Zum Beispiel an der Schöpfung. Ganz am Anfang, das kennen wir vielleicht, ja. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde, ja. Und da wird jetzt beschrieben, wie das so war. Am Anfang war das nämlich gar nicht so grandios. Es war dunkel und die Erde war wüst, ein großes Tohu-Babohu. Riesenchaos, ein Durcheinander. Und dann ist es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und wie hat Gott die Welt dann geschaffen? Stell dir vor, die Dreieinigkeit sitzt so auf dem Thron. Und der Vater ist so ganz begeistert über seinen Sohn Jesus, das Wort. Und sagt so, Jesus, du bist so toll. Ich will noch mehr Kinder. Lass uns eine Welt machen. Eine schöne. Die Engel sind ja nett und die singen auch ganz schön. Aber lass uns Menschen machen, die uns ähnlich sind, in unserem Bild, die gegenüber sind, die meine Söhne und Töchter sein können. Und der Heilige Geist ist immer aktiv, ist schon unterwegs, wabert so über dem wüstenleeren Etwas, diesem Chaos, diesem düsteren irgendwie was. Aber nichts passiert. Gottes Herz ist, ich will eine wunderbare Schöpfung machen, ich will herrliche Menschen machen, ich will das alles wunderbar machen, das in seinem Herzen. Und der Heilige Geist ist voll ausgegossen über diese Erde und wirkt, aber nichts passiert. Und plötzlich geschieht was. Was geschieht? Gott sprach. Gott sprach und Dinge entstehen. Und das ist, wie Gott regiert. Da ist in seinem Herzen etwas. Da ist die Kraft da und da brauchst du Übereinstimmung. Und die Dreieinigkeit ist sich immer einig. Deswegen heißt sie Einigkeit. Also, und dann schafft sie dadurch. Und Fürbitte ist nicht eine lästige Pflicht, die du als Christ tun musst. Fürbitte ist, oh, du darfst mitsitzen. Oh, du wirst reingenommen, was ich tun möchte. Und du darfst übereinstimmen. Und gewisse Dinge werde ich nur tun, wenn meine Kinder sagen, sie wollen es auch. Das ist so ein Privileg. Wir sind Könige und Priester. Wir herrschen mit ihm. Das heißt, wenn wir für Dinge beten, ich habe so oft dieses Bild im Kopf, Gott sitzt auf seinem Thron. Und in seinem Herzen sind über jeder Situation, egal ob du jetzt in deiner Familie betest, über der Stadt betest, über Nationen betest, was immer du betest, in seinem Herzen sind gigantische Pläne und Gedanken und Sachen, die er tun will. Und da ist ein Herzschlag. Und Gott sitzt da oben nicht nur und hat irgendwie tolle Pläne, sondern er sitzt dort und er brennt mit einem Eifer, einer Leidenschaft und einer Sehnsucht, Dinge zu tun. Und es heißt, der Geist Gottes ist ausgesandt über die ganze Erde. Und was fehlt? Dass jemand spricht. Und für was auch immer ich bete, ob ich gerade für meine Frau bete oder ob ich gerade für Jemen bete, ich stelle mir so oft vor, der Geist Gottes wabert schon darüber. Und er wartet nur, dass ich komme und sage, Gott, dein Wille ist so gut. Es werde Licht. Das ist Fürbitte. Fürbitte ist Übereinstimmung. Fürbitte ist, wir nehmen die Perspektive Gottes ein und regieren mit ihm, indem wir übereinstimmen mit dem, was er tut. Aber so oft erlebe ich nicht das Eimergebet, sondern das Löffelgebet. Kennt ihr das Löffelgebet? Ich erkläre euch das Löffelgebet. Das Eimergebet ist, du siehst all die Nöte und Dinge und Sachen, die Gott aus Gottes Perspektive und siehst, oh, da sind ein paar Tropfen, Gott wird das schon können. Das Löffelgebet ist, du stehst vor Mount Everest und denkst, der muss weg. Und du hast einen Löffel, das Gebet. Und wenn wir nur mit genug Löffeln kommen, irgendwann ist er durch. Und dann gehst du in deine Gebetszeit und löffelst den weg. Immer noch viel da. Und dann kommst du morgen wieder und dein Gefühl ist, du arbeitest und machst und du siehst nur diesen Berg. Und ich will das jetzt ein bisschen in die Praxis runterbrechen. Was ist ein Eimergebet und was sind Löffelgebete? Eimergebet ist, wir stimmen überein mit Gott. Wir kommen an sein Herz, wir sind ihm nah und dann ist es ein, wir wissen Gott, das, was du tun willst, und wir sagen Ja dazu, und wir stimmen überein, wir fließen mit Gott. Genauso wie Anbetung, Übereinstimmung ist mit Gott, in dem, was wir sagen, Gott, wir stimmen überein, du bist wirklich so schön. Genauso ist Fürbitte, Übereinstimmung, sagen Gott, deine Pläne und Gedanken sind so gut, wir stimmen überein, wir sagen Ja. Löffelgebet wird's dann, wenn wir denken, Gott sitzt auf seinem Thron, und wir müssen ihn überzeugen. Und das ist auch ein Fürbitter-Syndrom, was ich gut kenne, auch aus meinem Leben, dass wir manchmal als Fürbitter denken, wir wollen die Dinge so viel mehr als er. Kennen wir das? Wenn Gott nur so wollte, wie wir hier Erweckung haben wollen in Braunschweig, da wäre was los. Also wir sind ja zu fromm, als dass wir das sagen würden, aber das schleicht sich ein in unserem Herzen, dass wir denken, ich will so arg und wir denken, wir müssen Gott ihn irgendwie überreden und überlisten und wir sind mit unserem Löffel da. Eimergebet bedeutet, wir versammeln uns um die Gegenwart Gottes. Wir nehmen seine Perspektive ein. Jesus sagt, wenn ihr zusammenkommt, wenn ich zu mir hin versammelt, wenn zwei oder drei es nur sind, wenn ich zu mir hin versammelt, bin ich in eurer Mitte. Und wir denken und sehen und schauen von Christus her, dem alle Macht und Gewalt und Herrschaft und Herrlichkeit gegeben ist, der regiert und herrscht, und davon fangen wir an zu beten. Das Löffelgebet ist, wir versammeln uns um das Problem. Und eine Liste von Gebetsanliegen und Nöten. Und ich sage nicht, dass eine Liste von Gebetsanliegen und Nöten falsch ist. Wir wollen für Nöte und Dinge beten. Aber wenn das plötzlich das Zentrum wird, wenn das plötzlich das wird, dass dein Gebetsleben besteht aus einer Gebetsliste, die du abarbeiten musst, dann macht es weder Spaß, noch hast du viel Glauben und Vollmacht, weil du musst ja durchkommen. Kannst ja nicht so lange verharren, weil du hast so viele Punkte. Und wenn du eine halbe Stunde nur hast, dann sind noch drei offen, dann fühlt man sich schlecht. Ich weiß, sowas kennt ihr hier in Braunschweig nicht, aber es gibt in Deutschland solche Christen, die kennen das. Und wenn wir uns dann um diese Mount Everest-Probleme drehen und uns darum versammeln, dann kommen so Gebete raus wie: O Herr, du siehst, die Gesellschaft in Deutschland, der Berg wird immer größer, ihr seht's, so gottlos ist und fern von dir. Und auch die Jugend in Drogen. Und wir wissen nicht mehr weiter und du wahrscheinlich auch nicht. Ich überspitze ein bisschen. Ach Herr, hilf. Ein Löffel abgetragen. Haben wir was geschafft, geh mal heim. Wird zwar nicht besser, aber es fühlt sich gut an. Ein Eimergebet klingt dann eher so: Vater, wir danken dir, dass du auf deinem Thron sitzt und dass du Deutschland siehst und dass dein Herz so voller Leidenschaft und Liebe ist für jeden Einzelnen, so sehr, dass du deinen Sohn geopfert hast. Und wir danken dir, dass du in Deutschland Großes vorhast. Und ihr merkt, das fühlt sich gleich mal besser an. Aber kennt ihr diese Tiefflieger? Also, tut mir leid, oder, ja, egal. Du bist vielleicht, startest mit der Lobpreiszeit, alle sind so, oh, und die Gegenwart Gottes und der Thron Gottes und dann, oh Herr, und der Glaube ist im Keller, muss im dritten UG suchen, ja. So Segengullis, weg. Was ist unser Fokus? Aus welcher Perspektive beten wir? Von was sind wir voll? Wenn wir voll sind von Problemen, Nöten und Dingen, wenn das unser Fokus ist, wird es mühsam sein, unser Glaube ist nicht groß. Eimergebet ist gottzentriert. Es ist ja für Bitte, wir reden ja zu Gott hin. Das heißt, wenn du die ganzen Neuen Testamentlichen Gebete anschaust, ist immer Gott im Zentrum und es fängt immer an, Gott groß zu machen. Es fängt: Oh Vater unser im Himmel. Oh, Epheser 1, Vater der Herrlichkeit, Gott meines Herrn Jesus Christus. Epheser 3, Vater aller Vaterschaft, vor dir beugen wir die Knie, weil du bist der gibt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Es ist immer der Blick auf Gott, wer bist du, wie groß bist du. Und Löffelgebete sind nicht gottzentriert, sondern teufelzentriert. Ich weiß, auch sowas gibt es in Braunschweig nicht, aber es gibt diese Gebetspraktiken, wo man die ganze Zeit gegen den Teufel betet. Da wird gebunden und gejagt und gekämpft und gemacht und getan und geschrien und gewedelt. Ich habe nichts gegen Flaggen. Wir haben auch Flaggen im Gebetsraum. Also nicht, dass mich jemand falsch versteht. Aber nirgends in der gesamten Schrift von Genesis 1, Vers 1 bis ganz hinten
Offenbarung 22 findest du irgendeine Gebetspraxis, wo gegen den Teufel gebetet wird. Und diese Praxis, vorzugehen, die ganze Zeit gegen den Teufel und gegen die Dämonen und Herr, du siehst und wir binden jetzt die Macht über Braunschweig und das und das und dieses ganze negativ fokussierte Kampf, du findest es nirgends in der Schrift. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil ich das so viel erlebe. Und da rennst du rum 2 Stunden lang, ja, und hast jeden Geist, der dir nur eingefallen ist, hast du verjagt. Aber der Fokus die ganze Zeit negativ, gar nicht auf Gott, gar nicht bei ihm sein. Und ich weiß, da gibt es immer Leute, die in die Gefahr laufen, mich jetzt misszuverstehen. Ich meine nicht, ich rede gerade nicht über Befreiungsdienst, okay? Wenn jemand dämonisiert ist und wir leiten ihn in den Befreiungsdienst, dann kann man auch zu einem Dämon sagen, so raus jetzt und dann geht er raus und fertig. Aber da geht es ja nicht um Fürbitte. Und du sagst, ja, aber bei Daniel, da war, oder? Bei Daniel, ha, jetzt haben wir ihn erwischt, bei Daniel, oder? In dem Buch Daniel mit den Fürsten der Luft und so weiter, oder? Aber was war denn da? Daniel hat 21 Tage lang gebetet, gefastet. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, was ist miserabel. Bist schwach und betest und fastest und tust. Und nach 21 Tagen kommt plötzlich mal Gabriel ins Zimmer. Das kennt ihr auch, gell? Engel Gabriel, hallo, okay. Du, und der Engel Gabriel sagte, du, ich wäre schon früher gekommen, am Bus verpasst. Nein, er sagte, ich wurde aufgehalten. Ich wurde aufgehalten, da war ein Kampf in der Himmelswelt, aber dann kam Michael, der Engelfürst, und der hat den zurückgetrieben und jetzt konnte ich kommen. Aber ich muss ja auch wieder gehen, weil dann kommt der Engelfürst von Griechenland und so weiter und so fort, oder? Ja, Epheser 6, geistiger Kampf ist eine Realität. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalt der Himmelswelt. Amen. Und das ist eine Realität. Aber wie kämpfen wir? Indem wir vor Gott sind und ihm bitten, dass sein Wille geschieht. Indem wir gottzentriert sind, auf ihn schauen. Du wirst, was du anschaust. Und wenn du die ganze Zeit nur das Negative, Dämonische und Schlechte, du wirst... Wenn du jetzt hier drin sitzt und sagst, aber ich habe das so gelernt oder ich habe dich lieb, verstehst du? Also es ist auch nicht, dass du jetzt da irgendwie dich schlecht fühlen musst. Aber ich will dich herausfordern, diese Gebetspraxis ist so negativ und so immer dagegen. Ja, da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Eimergebet ist für Bitte. Wir beten für etwas. Können wir mal sagen für? Okay, was ich ganz viel erlebe, und ich komme in Deutschland einigermaßen rum, ist Gegenbitte. Kennt ihr Gegenbitte? Ganz viele Christen beten nie für, sondern immer dagegen. Hör, wir beten gegen Gender Mainstreaming. Was? Du findest in der gesamten Schrift keine Gegenbitte. Es ist Fürbitte. Paulus kann in eine Gemeinde wie Korinth kommen, die alles ist durcheinander, Riesenspaltung, Riesenproblem. Und er sagt, Herr, ich bete für Einheit. Ich binde den Geist der Spaltung und ich bete gegen Spaltung. Nein, 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 wir beten für Einheit. Und jedes Gebet, was du gegen formulieren kannst, kannst du auch für formulieren. Es ändert nur dein Herz. Und wir Christen sind in diesem Land bekannt als die, die dagegen sind. Wir sind gegen Gender Mainstreaming, gegen Abtreibung, wir sind gegen das. Ja, aber wir haben doch was, warum? Wir sind doch für etwas. Und es zeigt sich schon im Gebet und das ist eine Mentalität, Gott ist für etwas, Gott ist kreativ, Gott schafft Neues. Und deswegen, du musst doch nicht gegen Verblendung beten, bet doch für Offenbarung. Herr, brich die Verblendung von den Augen. Herr, erfülle sie mit Offenbarung. Ist doch genau dasselbe, was du meinst. Und versteht ihr, wir müssen da nicht komisch, dogmatisch, eng werden, wenn du aus Versehen nächste Woche mal gegen was betest. Aber das zeigt einfach, dass unserem Herzen, wir beten doch nicht von Gott her, von für, wir schaffen, wir gestalten, wir sehen seine Pläne. Wir müssen nicht gegen Gender Mainstreaming beten. Wir können für das beten, für was die Ordnung Gottes steht. Ich meine, wir haben doch die Lösung auf diesen Chaos, oder? Was wäre denn, wenn die Kirche, Familie lebt auf eine Art und Weise, die so outstanding, strahlend ist, wenn es eine Stadt auf dem Berg ist, wo alle hinkommen und sagen, lehrt mich doch, wie ich meine Kinder so erziehen kann. Wie wär's denn, wenn eine Kirche so ist, dass es Familie ist für die, die keine mehr haben? Wie wär's denn, wenn wir dafür sind? Und das zeigt sich in der Fürbitte ganz eigentlich. Ich bete nicht mehr gegen Dinge. Ich bin für Dinge. Und gegen ist immer mühsam. Weil, verstehst du, gegen... Und dann beschäftigst du dich mit Gender Mainstreaming oder was immer es ist. Für, du beschäftigst dich mit den gigantischen Dingen, die Gott tun möchte in unserem Land. Das macht so viel, wenn im Gebetskreis, mit dem Gebetshaus oder, wo, oder deiner persönlichen Gebetszeit, wenn du für Dinge betest. Versteht ihr, Gott hat nicht gesagt, Dunkelheit weiche. Nein, er hat gesagt, werde Licht. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Einmal gebetet bedeutet, wir beten das Wort Gottes. Und das heißt, wir löffeln nicht und beten so aus dem Bauch raus. Wir schießen sowas aus der Hüfte. Und ich weiß, die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade sage, ich ärgere manche. Und das ist gut. Weil du sagst, ja, aber ich möchte ja beten, was auf meinem Herzen ist. Ja, aber besser wäre, du betest, was auf seinem Herzen ist. Deswegen, wir beten das Wort. Sabrina hat heute gelehrt über die biblischen Gebete oder apostolischen Gebete im Neuen Testament, wo Paulus oder Petrus oder andere zusammenfassen, was sie beten für eine Gemeinde. Ey, das Ding sind geistinspirierte, verbriefte Gebete, die du nehmen kannst und anfangen kannst zu beten und du weißt, die werden gehört, genau das ist der Wille Gottes. Und jetzt ärgere ich nochmal jemanden und die Qualität dieser Gebete ist sehr viel höher als der Durchschnitt in euren Gebetstreffen. Weil da geht es an eine ganz tiefe Wurzel, was Gott tun will. Und in Essenz gehen die Gebete sehr, sehr tief in Richtung, dass die Erkenntnis Gottes zunimmt in seinem Volk. Das heißt, wir beten wirklich die Bibel, wir beten sein Wort, wir füllen uns mit diesen Dingen. Und das beten wir aus. Und nicht nur so aus dem Bauch raus. Und das kann man lernen und das muss man lernen. Am Anfang erlebe ich ganz oft, dass ich sage, bin ich voll eingeschränkt. Liest du dieselbe Bibel wie ich? Die ist weit und tief und groß. Aber wenn du sie kennenlernst, wenn du voll bist damit, was Gott tun will, wie er ist, was er vorhat, du hast unendlich viel zu beten. Ich mag dich ermutigen, Epheser 1, Epheser 3, Kolosser 1, Philipper 1, diese ganzen Gebete kennenzulernen und anfangen, die zu beten. Auch hier, test mich einfach, okay? Ein Monat, mach das einfach mal. Ein Monat, streich mal die Bauchgebete und nimm einfach mal für alles, was du betest, deine Familie, für deine Gemeinde, für die Stadt oder was auch immer, nimm einfach diese Gebete mal und bete einen Monat lang mal mit denen. Und ich kann dir garantieren, es wird unglaublich was mit dir machen, mit deinem Gebetsleben. Ich muss vielleicht hier in Klammer aufsagen, ich meine damit nicht, dass in deiner persönlichen Gebetszeit du nicht dein Herz ausschütten sollst. Das meine ich, wir reden gerade über Fürbitte, ja, wo wir gemeinsam zusammenkommen, Fürbitte machen. Und da beten wir aus dem Wort raus. Wir stimmen überein, wir schauen, was ist auf seinem Herzen. Meine einfache Botschaft heute Abend ist, gib den Löffel ab. Ich mag euch sehr ermutigen, lasst uns aus dieser Perspektive beten und gehen. Jesus ist Herr und er regiert über alles und wir sitzen mit ihm. Und Fürbitte ist Übereinstimmung, ist Herrschaft, ist Ausbreitung von dem, was er tut. Und deswegen beten wir Gott zentriert, beten wir seinen Willen, stimmen überein, nehmen sein Wort und breiten das aus. Und wir werden andere Ergebnisse sehen und vor allem, es wird sich ganz anders anfühlen. Und noch eine Sache, es wird auch eine unglaubliche Einheit unter euch bringen. Weil wenn du die Bibel betest, biblische Gebete nimmst, da sind alle mit dabei. Es ist so schön als Gebetshaus. Wir prägen das so stark. Bete aus der Bibel raus. Unsere Leute beten immer für und aus. Für, was auch immer wir gerade beten, und aus irgendeine Bibelstelle, irgendein biblisches Gebet. Wir nehmen das und beten das aus. Mag ich ermutigen, das kennenzulernen, dort hineinzugehen und wirklich einmal Beter zu werden. Die Perspektive Gottes einzunehmen. Ist das gut? Jesus, wir danken dir, dass du wirklich erhoben bist, alle Macht hast, dass du herrschst und regierst. Wir danken dir, Jesus, dass du jetzt schon in Kontrolle bist über allem und dass du wunderbare Pläne hast. Und ich danke dir, dass wir mit hineingenommen sind zu herrschen mit dir, zu gestalten, neu zu schaffen. Wir danken dir, Jesus, dass du jetzt schon so machtvoll reinbrichst. Wir beten doch, dass dein Reich kommt. Und wir danken dir auch, Jesus, dass du irgendwann wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit. Und dass dann alles gut wird und dein wunderbares Reich in Vollkommenheit kommen wird. Herr, wir danken dir, dass wir Teil von dem sein dürfen, was du tust. Und ich bete, Gott, für meine Geschwister aus Braunschweig und aus der Region, Herr, dass du diese Offenbarung deiner Herrschaft, der Erhöhung, dass wir mit dir regieren, Gott, wirklich freisetzt unter uns. Ich bete, dass wir sehen können, dich auf deinem Thron. Und ich bete, dass du freisetzt in Perspektive des Eimers, dass der Nation nur wie so ein kleiner Tropfen im Eimer sind, wie ein Staubkorn auf der Waage. Und ich bete, dass Glaube wächst wie Berge und nicht Probleme, Herr. Komm, setz das frei unter uns, Herr. Eine neue Leidenschaft, eine neue Freude, eine neue Leichtigkeit, Herr. Gott, ich bete, dass eine gewaltige Gebetsarmee aufsteht hier in der Region, die wirklich Berge versetzt, die bittet und ihm wird gegeben, die Durchbrüche erzielt, Herr. Die kommen aus dieser Nähe zu dir und dann wirklich in einer Vollmacht und Kraft beten, Herr. Ich danke dir, dass du Neues dort schaffst und ich bete, dass wirklich diese Ermutigung und Stärkung wirklich tief in unseren Geist eindringt und wirklich transformiert unser Gebetsleben, unsere Gebetskreise, das Gebetshaus aus hier. Gott, wir wollen beten als Herrschaft. Wir danken dir, dass du uns dort hineinführst. In Jesu Namen. Amen.